Wir haben auf der einen Seite Wohnungsmangel und auf der anderen Seite wirst du gezwungen, Garagen zu bauen, als wenn wir noch, als wenn jeder, der in der Stadt wohnt, ein Auto hätte.
Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast aus München.
Servus und hallo zum Lehmann Hüber Talk. Heute wieder eine neue Folge mit einer Schnapszahl, Folge 111. Sebastian, grüß dich.
Wir sind trotzdem ganz nüchtern und freuen uns drauf, euch mal wieder eine spannende Idee, ein spannendes Konzept vorzustellen, was ja tatsächlich jetzt vor ein paar Tagen in den Medien veröffentlicht wurde und doch ganz schön eigentlich an Folge 110 anknüpft, oder?
Genau, wir haben ja unser Wahlprogramm vorgestellt, wer es noch nicht gehört hat, Folge 110, da haben wir uns mal getraut, wie wäre es denn theoretisch, wenn wir eine Partei wären und im Wohnbausektor oder überhaupt im Immobilienbereich mal mitreden dürften, haben wir mal ein paar Vorschläge in den Raum geschmissen. Natürlich sind wir keine Partei, aber wir haben eine Meinung und die haben wir da mal kundgetan. Und eines dieser Themen haben wir mal rausgezogen, Sebastian, und zwar ein Thema, das natürlich viel Erleichterung schaffen würde in Deutschland, um den Wohnungsmangel entgegenzuwirken. Und zwar geht es heute mal um das Thema kostengünstiges Bauen. Und da haben wir uns was rausgezogen, oder besser gesagt, du, Sebastian, hast da was rausgezogen, das wir heute mal so ein bisschen verbreiten wollen oder erzählen wollen, weil es ganz interessant sein könnte, in das Thema mal tiefer einzutauchen, wie es denn tatsächlich möglich wäre, denn, wie du mir erzählt hast, gibt's schon ein Modell. Ja?
Genau, wir sind zwar der Immobilienpodcast aus München, schauen aber gerne mal über die Stadtgrenzen hinaus, das wisst ihr, und heute schauen wir mal in den Norden nach Hamburg. Die kämpfen nämlich eigentlich mit demselben Problem wie wir hier in München, nämlich dass Bauen ziemlich teuer ist. Und zwar, dort wurde jetzt die Zahl veröffentlicht, dass der Neubau für Wohnungsbau dort im Bereich von 4.600 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche durchschnittlich liegt. Und das sind auch durchaus Zahlen, die wir eigentlich aus München von unseren Bauträgerpartnern kennen. Also insofern können wir dieses Konzept mal sehr schön auch auf München beziehen und wahrscheinlich auch auf andere deutsche Großstädte.
Ja, das Problem ist nämlich, es gibt ja, also was macht denn das Bauen so teuer? Ja, und da ist ein großes Problem im Vordergrund. Das ist die Überregulierung durch zahlreiche und immer komplizierter werdende Normen. Das heißt, das Ergebnis daraus ist einfach auch zu wenig Neubau. Mit Normen sind gemeint, dass wir halt, ich sage jetzt mal, eine Litanei an Vorgaben haben oder der Bauträger an Vortragen hat, dass das Ganze so teuer macht, allein schon in der Planung, dass ihm einfach die Kosten explodieren. Und wenn er die dann, wenn er noch Gewinn machen will, haben wir halt am Ende der Fahnenstange einen sehr teuren Kaufpreis für solche Wohnungen.
Oder sehr teure Mieten. Und das ist eigentlich so das Thema, was dann wieder an die aktuelle politische Diskussion anknüpft.
Ja.
Und deswegen haben sich da viele schlaue Köpfe aus der Bauwelt in Hamburg zusammengesetzt und die sogenannte Initiative kostenreduzierendes Bauen, den sogenannten Hamburg-Standard, sich ausgedacht. Da gibt es auch eine sehr schöne Website dazu, die erzählen wir euch am Ende, damit ihr euch uns bis dahin noch schön zuhört. Ich habe mir das mal grob angeschaut und da wird wirklich sehr detailliert die einzelnen Punkte, auf die wir jetzt mal in groben Zügen eingehen, dann auch geschildert werden. Also wirklich eigentlich ein sehr schöner Leitfaden auch für andere Städte wie auch München.
Also jeder Politiker, ich habe gestern das Quadrell angeschaut, ist herzlichst eingeladen, sich hiermit auch mal auseinanderzusetzen. Also moin moin nach Hamburg, bitte mal auf die Website schauen, sie kommt auch gleich. Und dann kann das ja mal eine Idee sein, die sich sicherlich bundesweit umsetzen lassen wird.
Ja, also Ziel dieser Initiative ist es, oder eine Aussage daraus, dass man auch für ein Drittel weniger Baukosten sehr lebenswerten und wohnenswerten Wohnraum herstellen kann. Und das ist ja schon mal eine Hausnummer, wenn man von 4.600 im Bereich von 3.000 Euro brutto pro Quadratmeter Wohnfläche kommt. Und das würde den Neubau natürlich mal massiv ankurbeln, Kaufpreise reduzieren, Mieten reduzieren und natürlich auch einfach mehr Mietwohnraum zur Verfügung stellen.
Sebastian, kriegt man da jetzt Pappkartonhäuser mit Rolldächern und Vogelkäfigbalkonen? Oder wie darf ich mir das vorstellen, wenn du sagst, wo sparen wir denn da ein?
Wir schauen uns das gleich mal an. Also es wurden am Ende drei Handlungsfelder identifiziert mit konkreten einzelnen Maßnahmen. Aber jetzt, wie gesagt, es wurde jetzt erstmal darüber von gesprochen, dass man wohl relativ zeitnah und auch mit überschaubarem Aufwand eben die Kosten um ein Drittel auf 3.000 Euro reduzieren kann. Es scheinen aber wohl sogar im Bestfall und wenn man es bis zu Ende durchtreibt, sogar noch weitere Preisreduzierungen möglich zu sein, also fast eine Halbierung der Baukosten. Also in Summe wird jetzt hier gesprochen, man kann 2.000 Euro pro Quadratmeter einsparen. Setzt sich zusammen aus ungefähr 600 Euro pro Quadratmeter durch vereinfachte Baustandards, 1.000 Euro pro Quadratmeter, also den größten Kostenblock durch den Verzicht auf ausgewählte technische und bauliche Elemente und nochmal weitere 400 Euro pro Quadratmeter durch optimierte Planungs- und Genehmigungsprozesse. Also da steckt in allen Bereichen echt viel drin. Die drei Handlungsfelder sind einmal, ja, wie gesagt, die kostenreduzierenden Baustandards. Hier wurden 39 Vereinfachungsmöglichkeiten identifiziert. Schauen wir uns gleich ein paar davon an. Mhm. Optimierte Prozesse und Planung als zweites Feld und schnellere Verfahren als drittes.
Also das Thema schnellere Verfahren, Sebastian, das Entbürokratisieren, wie es jetzt so schön durchs Dorf getrieben wird von den Parteien, schreibt sich ja jeder gerade auf die Fahne. Ich glaube aber, ne, wir haben das alle schon mal gehört, schon seit Jahren. Es lässt sich einfach auch wahrscheinlich nur schlecht umsetzen, zumindest spürbar umsetzen. Ja.
Aber da einfach mal ein Vergleich, das habe ich jetzt gestern noch gelesen in einem Artikel, wo mal die deutsche mit der US-amerikanischen Bauwirtschaft verglichen wurde. Mhm. Und in Deutschland rechnet man von Bauantrag bis Bezugsfertigkeit des Hauses mit 4 bis 5 Jahren. In den USA passiert das innerhalb von 12 Monaten.
Ja.
Klar, die bauen auch anders, deren Bauweise kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Also das ist ja sehr viel Holzständer-Fertigbauweise.
Ja, aber nicht mehr, also ich sage mal, die bauen nicht Holzständer-Fertigbauweise im Mehrfamilienhausbereich. Ja?
Richtig.
Also da wird
also schon auch zunehmend, aber natürlich jetzt nicht immer schon, weil die Möglichkeiten entwickeln sich gerade erst. Aber es ist halt schon krass, wenn man halt innerhalb von einem Jahr das schaffen kann und dort wird ja auch gewohnt. Also es funktioniert ja. Lass es bei besseren Baustandards und europäischen, deutschen Qualitätsrichtlinien irgendwo 1,5, 2 Jahre sein. Aber man muss nicht 4 bis 5 Jahre jetzt mal als gegeben annehmen.
Ja. Also ich glaube auch, dass wir uns überreguliert haben und das hat auch alles seinen Grund gehabt. Aber letztendlich, glaube ich, bauen wir viel zu hochwertig und man braucht diesen Standard gar nicht. Ja? Und klar ist das Thema Dämmung, Dichtkriegen, energetische Themen wichtig, aber ich sage es mal so, wir sind in Deutschland im europäischen Vergleich ja schon auf einem Wahnsinnsniveau. Also ich glaube,
ja.
Das ist, man zahlt für Dinge, die eigentlich gar nicht notwendig wären.
Auch dazu noch eine These aus einem anderen Podcast, den ich vor ein paar Wochen gehört habe. Es wird viel zu viel Wert auf das Thema Dämmen und Energieeinsparung gelegt. Hintergrund von wirklich einem Institut, renommiert und mit Ahnung, die sagen, also zum einen, es wird leider immer wärmer bei uns, die Winter werden weniger extrem, es wird in Deutschland nach wie vor gebaut wie für sibirische Verhältnisse,
ja.
Das wird man weniger brauchen und das andere ist, dass eben über erneuerbare Energien, die zwar langsam, aber ja nach und nach kommen und auch einen größeren Teil der Energieversorgung einnehmen, die Energieherstellung emissionseffizienter und auch kostengünstiger wird mit der Zeit und dass es also viel mehr im Bauen darum gehen soll, mit möglichst nachhaltiger und günstigerer Energieversorgung zu arbeiten und den Fokus darauf zu legen, als die Gebäude noch auf die letzten Zentimeter Dämmschicht zu optimieren.
Du wart mal schnell, ich muss schnell aufs Handy gucken. Du stell dir vor, der Herr Merz ist dran. Er fragt gerade, ob du nicht Bauminister werden willst in seiner Partei zukünftig. Ich habe ihm aber schon gesagt, ich brauche dich hier bei Lehmann Hüber.
Ja.
Du kannst jetzt nicht in Berlin rumdümpeln und da blöd rumsitzen und reden halten. Also sorry, Sebastian.
Nee, blöd rumsitzen und daherreden ist nicht meins. Das Daherreden hier im Podcast reicht mir schon.
Also Herr Merz, tut mir leid, er steht nicht zur Verfügung.
Ja, nee, müssen wir weitermachen mit der Folge.
Ja, das stimmt.
So, was haben wir denn für Maßnahmen raus? Also jetzt sind jetzt nicht alle 39, die wir euch vorlesen. Das könnt ihr dann gerne im Nachgang selber machen. Website erzähle ich euch gleich. Aber wir haben mal so, was haben wir ungefähr 10 ein bisschen zusammengefasst.
Ja, wir wechseln uns da am besten mal ab, Sebastian. Ich würde mal anfangen. Also man sollte bei überzogenen Baustandards einsparen und auf unnötige DIN-Normen verzichten. Hohe Qualität und Nachhaltigkeit sollen aber natürlich trotzdem erhalten bleiben.
Wie sieht das konkret aus? Jetzt erstmal noch vorgeschoben, das Thema effizientere Zusammenarbeit. Da sind wir jetzt nochmal bei dem Thema Planung und Prozesse zwischen Bauherren, Baufirmen und Behörden mit klaren Zuständigkeiten im Genehmigungsverfahren. Das ist jetzt für einen Außenstehenden ein bisschen schwer greifbar, aber wir kriegen schon immer wieder mit, wie ineffizient in Behörden und in so einer Kommunikation dann wirklich gearbeitet wird und wie viel Zeit man sich allein da schon sparen könnte.
Ja, dann haben wir die berühmte Trittschalldämmung, Sebastian, die ja auch ein großes Thema einnimmt. Und die sollte auf Balkonen und Dachterrassen gar nicht mehr verbaut werden.
Also spart auch ein paar Euro.
Auch ein paar Euro, genau. Und das nächste hat was mit Heizung zu tun, ne?
Genau, das spart natürlich viel mehr Geld ein. Es werden wohl in Wohngebäuden völlig überdimensionierte Heizungen teilweise eingebaut. Und wenn man das effizienter plant und da auch den Energieaufwand reduziert, ist das ein weiteres Einsparungspotenzial.
Und dann der nächste Punkt, man soll also kalte Füße bekommen im Flur, lieber Sebastian. Fußbodenheizung sparen, den Einbau von Fußbodenheizung einsparen im Flur oder in Dielen. Also Räume, wo ich mich quasi nicht aufhalte, sondern nur drüber laufe, kurzzeitig. Ja, das kann in Summe in so einem Wohnhaus mit 100 Wohnungen schon einiges ausmachen.
Ja, und ich meine, wir sehen es ja auch selber, für mich ist auch eine Küche zum Beispiel so ein Raum, die Wohnungen, die wir uns anschauen oder auch bei uns zu Hause, also wenn es jetzt nicht eine Wohnküche ist, es ist eh in der Küche immer ein bisschen wärmer, also ich kenne ganz viele Häuser und Wohnungen, wo die Küche, wo der Heizkörper einfach abgeschraubt ist.
Sebastian, du schaltest dein Thermomix auf Stufe 5 und dann wird es warm, oder?
Dann wird es warm, ja.
Okay, jetzt wisst ihr es. Ja. Sebastian hat einen Thermomix.
So, genau, so
was,
ist es.
Was haben wir noch? Und jetzt, Punkt. Apropos Thermomix, Brandschutz.
Ja.
Ja, genau.
Vereinfachte Brandschutzauflagen ist auch ein großer Punkt. Es wird zum Beispiel in Treppenhäusern wird sehr viel Platz und auch Geld verbrannt in aktuellen Baustandards und Baunormen, was Rettungswege und so weiter angebe.
Sebastian.
Ja, genau. Also auch da kann man in der Kooperation mit der Feuerwehr, das wurde jetzt eben in Hamburg zum Beispiel so gemacht, andere Wege als zweite Rettungswege anerkennen, was Platz in Aufzügen, Treppenhäusern und Bewegungsradien dort spart.
Steht zwar jetzt hier nicht drin, Sebastian, aber haben wir jetzt nicht aufgeschrieben, aber es gibt bestimmte Neigungswinkel oder Steigwinkel von Treppenhäusern. Ja, also Treppen auch in Häusern. Holland, in Holland zum Beispiel, du kriegst einfach auch mehr Platz raus, ja, wenn du gewisse Treppenwinkel nicht einhalten musst. Also das wäre auch so ein Thema. Wenn ich in Holland bin, dann sieht man das regelmäßig. Und Leute, die wohnen nicht schlechter, fallen nicht alle runter oder rauf die Treppe. Das geht da genauso, ob jung, ob alt. Also das ist alles machbar, ja. Auf jeden Fall. So, Nutzflächen. Ja, es gibt ja die berühmten Nutzflächen, Gemeinschaftsräume. Wenn man weniger Keller bauen würde oder Abstellräume für Wohnungen, könnte man das vielleicht ein bisschen zusammenführen und sagen, okay, pass auf, lass uns auf einer Etage den Abstellraum so gestalten, dass es einen gibt, der halt vielleicht für zwei Wohnungen zur Verfügung steht. Oder dass eben die Etagen anders genutzt werden. Ja.
Ja, dass es eben auf den jeweiligen Etagenfluren die Abstellkammern für die Wohnungen gibt und weniger Kellergeschosse gebaut werden. Darum geht es eher, weil es wird ja, also der Deutsche, ich meine, das kriegen wir auch mit bei Besichtigungen, wie toll das jeder findet, ein riesiges Kellerabteil zu haben, aber im Nachgang dann sagt, Mai, eigentlich liegt da unten ja eh nur Zeug drin, was ich nicht mehr brauche.
Also Beispiel,
die Baukosten für Keller, sowohl in Einfamilien als auch in Mehrfamilienhäusern, machen natürlich einen riesigen Kostenfaktor auf. Und wenn man dann einfach auf der Etage oder innerhalb der Wohnung dann noch einen zusätzlichen 2 Quadratmeter Raum für sein Zeug hat oder von mir aus auch im Erdgeschoss. Das sieht man auch immer öfters, auch gerade in städtischen Lagen, wo aufgrund von Grundfläche des Mehrfamilienhauses keine Tiefgaragen möglich sind. Da wird einfach sehr oft im Erdgeschoss, eine Garage gebaut oder so eine Hochgarage oder wie auch immer man es da nennt, weil man spart sich die Rampe oder den Fahrzeuglift. Das ist das, was einfach viel Platz auf kleinem Platz Fläche wegnimmt. Und dann wird eben der Rest des Erdgeschosses auch gerne mal genutzt für Abstellräume im Erdgeschoss.
Ich bringe nochmal ein Beispiel aus Spanien. Wir haben quasi in Spanien die Variante, dass die Tiefgaragenstellplätze dort alle einen kleinen Storage Room haben am Ende des Parkplatzes. Das heißt, mit einer richtigen Tür, da hast du dann nochmal so 4 bis 5 Quadratmeter, ja, also so breit wie der Parkplatz ist und dann entsprechend tief mal 1 bis 2 Meter. So, da kannst du alles unterbringen. Das ist dein Keller. Das heißt also, die Tiefgarage wird einfach extra tief gebaut, 5,20 Meter in der Tiefe fürs Fahrzeug und dann kommt eben 1,50 Meter bis 2 Meter nochmal Tiefe dazu. Und daraus wird der Kellerraum gebaut. Das heißt, der Kellerraum befindet sich direkt bei deinem Auto. Ja?
Es ist auch so ein Generationenthema. Also die Generation derer, die alles aufheben für den Notfall, ja, stirbt ja auch so langsam ein bisschen aus. Die jüngeren Leute leben eher in der Sharing-Economy. Da wird die Baumaschine nicht in den Keller gelegt, sondern die leiht man sich im Baumarkt oder bei Freunden aus, bis hin zu Sportgeräten oder sowas. Natürlich soll jeder irgendwo so einen Abstellraum haben, aber er muss nicht 5 bis 10 Quadratmeter groß sein für jede einzelne Wohnung und dann ja auch noch ein bisschen beheizt werden und einfach super viel auch Energie und Baukosten verursachen.
Und wir wissen ja beide, Sebastian, und alle Bauträger da draußen sowieso, oder wer schon mal gebaut hat, alles, was du unter der Erde baust, im Erdreich baust, ist ja gleich mal teurer. Ja, es ist einfach teuer. Ja.
Da sind wir eben auch beim nächsten Punkt, über den wir auch schon mal in der Folge geredet haben, Thema Tiefgaragen.
Ja.
Gerade in innerstädtischen Lagen, wo junge Leute hinziehen, die haben ganz oft kein Auto mehr. Also wir sehen es schon in Wohnanlagen, da stehen öfters auch mal Tiefgaragenstellplätze leer oder werden weitervermietet, weil die jungen Leute halt oft einfach mit Carsharing-Angeboten zufrieden sind. Ja. Und dieser Stellplatzschlüssel, den man hier in München hat, dass ja, man je nach Wohnungsgröße für jede Wohnung mindestens ein, teilweise 2 Tiefgaragenstellplätze bauen muss. Bei kleiner Grundfläche musst du dann 2 bis 3 Tiefgeschosse in die Erde graben. Und das Tiefgaragen zu bauen ist sowieso so wahnsinnig teuer. Bauträger sagen uns immer regelmäßig, selbst wenn der Stellplatz 35, 40, 45.000 Euro im Verkauf kostet, sind damit immer noch nicht die Kosten gedeckt. Also das
er
ist
muss
quasi
ihn bauen, Quersubventionierung.
Ja, genau.
Er wird gezwungen, ihn zu bauen. Und das wäre bitte die erste Norm, die verändert werden sollte. Diese Stellplatzordnung funktioniert doch heute in 2025 gar nicht mehr, passt doch, ist nicht mehr zeitgemäß und passt auch nicht. Wir haben auf der einen Seite Wohnungsmangel und auf der anderen Seite wirst du gezwungen, Garagen zu bauen, als wenn jeder, der in der Stadt wohnt, ein Auto hätte. Ja? Und wenn du es nicht baust, darfst du ja bezahlen, Sebastian. Du wirst ja gezwungen, Betrag X zu bezahlen für einen Stellplatz, den du bauen müsstest, aber nicht bauen kannst, ja, damit das wieder...
Bauprojekte sind schon daran gescheitert.
Ja, und es wird auch unattraktiv, deswegen da ist es ein großer Punkt, also ich als Autoliebhaber, dass ich da sowas mal sage, okay, aber wenn du wirklich in der Stadt lebst und mobil sein willst, die Mobilität in der Stadt wird sich eh verändern und dann also lieber heute als morgen, auf jeden Fall.
Genau, der nächste sehr stark zusammengefasste Punkt ist einfach so die verbreitete Erkenntnis, dass hohe Energiestandards oft nicht in einem sinnvollen Verhältnis zu den Kosten stehen. Das wird ja auch oft bei der Sanierung von Bestand aufgeführt, dass eine Fassadendämmung den Aufwand eigentlich nicht wert ist, weil bis sich diese Kosten über eine Heizkosteneinsparung amortisieren, vergehen im Einzelfall auch Jahrzehnte. Also einfach an solchen Punkten sparen, sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, eher schauen, dass man eine effiziente und kostengünstige Energieversorgung mit vernünftigen Energieträgern herstellt, als dass man versucht, möglichst wenig zu verheizen.
Oder die Wohngebäude so auch, also mit neuen Energien oder autarken Energiesystemen ausstatten. Ja? Lasst uns das Sonnenlicht einfach mehr nutzen, auch wenn es ein Mehrfamilienhaus ist.
Sind wir schon beim nächsten Punkt.
Ja, es reicht ja, es ist ja so, dass man die Dächer ausnutzen muss, ja. Und für mich, also wird es ja, also ich finde das auf dem Land furchtbar, wenn da Flächen stehen voller Solaranlagen etc. Ich glaube aber, dass wir in solchen städtischen Gebieten, wo wir viele Flachdächer haben, Satteldächer haben, dass hier jedes Mehrfamilienhaus auf jeden Fall etwas dazu beisteuern kann, wenn es auch Sonnenenergie nutzt. Ja? Und dann haben wir doch schon auch zusätzlich, wenn es gefördert wird zum Beispiel, einen tollen Anreiz, das Thema, dass solche Gebäude halt einfach Geld sparen beim Energieverbrauch und einfach auch selbst produzieren können.
Ich habe jetzt neulich auch wieder neu was dazugelernt von einem Energieexperten. Das, was jetzt in den letzten Jahren die Wärmepumpe als der heilige Gral war, ist inzwischen das Thema Infrarotheizung.
Oi.
Es soll immer mehr auf Infrarotheizungen gehen. Die werden also einfach mit Strom betrieben, sind flache Heizkörper. Wahrscheinlich kann man sie auch irgendwie in die Wand verbauen. Ich bin jetzt nicht auf dem letzten Stand. Und du brauchst einfach sonst jetzt keinen externen Anschluss, keine externe Heizanlage im Haus, sondern die sollen sehr verträglich, sehr angenehmes Raumklima machen und werden einfach mit Strom beheizt. Und
ja, wenn wie ist der Verbrauch von den Dingern?
Je moderner, desto besser. Und wenn du das eben kombinierst mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach, kannst du da schon, ich habe das mal grob durchgerechnet, die Zahlen weiß ich nicht mehr ganz genau, aber es war aus meiner Sicht so, dass du quasi den kompletten Verbrauch auf der Dachfläche für ein Mehrfamilienhaus dann sogar bereitstellen kannst und kaum was von extern einspeisen musst, wenn du dann noch mit Speichern arbeitest. Aber das wäre mal ein anderes Thema, da müssten wir uns einen Experten einladen. Aber das wäre jetzt eben auch so der letzte Punkt aus dem Katalog des Hamburger Standards, dass sie sagen, mehr auf Flachdächer als auf Satteldächer setzen. Die kann man einerseits begrünen und
besser
mit Photovoltaik
nutzen.
Ausstatten, sind besser oder kostengünstiger in der Herstellung. Und auch deswegen eben ein interessanter Punkt dazu. Und jetzt, wir haben es euch mehrfach versprochen, wo steht das alles?
Genau.
Schaut mal auf www.bezahlbarbauen.hamburg, also kein .de.com, sondern .hamburg ist das am Ende.
Bezahlbar bauen zusammengeschrieben.
Genau. Und dort könnt ihr euch ein bisschen durchklicken und findet da auch die komplette Liste mit allen 39 Vereinfachungsmöglichkeiten und sogar aufgeschlüsselt danach, wie viel jede einzelne der 39 Maßnahmen dann pro Quadratmeter auch einsparen kann. Man kann sich da so einen kleinen Baukasten also zusammenbauen. Also letztendlich, Idee ist, ich zitiere, es soll eine neue Kultur der Zusammenarbeit und des Bauens, die kostenreduziertes Bauen nicht als Ausnahme, sondern als grundlegendes Prinzip versteht, hier etabliert werden. Und das finde ich mal einen schönen Ansatz. Und es gibt jetzt auch dann in Hamburg-Wilhelmsburg ein erstes Pilotprojekt. Ich glaube, 1900 Wohnungen sollen da eben in diesem Standard entstehen. Und wenn das funktioniert, kann da durchaus ein Ruck durch Deutschland gehen.
Also Sebastian, was so beiläufig mitschwingt, kann ja sein, vielleicht denkt ihr das auch, dass man sagt, naja, das wird ausschauen wie ein Vogelkäfig, ja. Oder wie ein modernes Asylantenheim. Man hat ja immer so Angst davor, wenn man sowas hört. Ja, jetzt bauen sie günstig und nachher schaut es schräg aus. Ich glaube aber, mit guter Architektur lässt sich gerade sehr viel machen, auch in dem Bereich. Das muss ja nicht heißen, dass da jetzt ein hässliches Ding hingestellt wird, ohne Rollläden. Und du weißt schon, Sebastian, was ich meine. Ne? Es gibt ja manchmal Häuser, die vor lauter Energiesparmöglichkeiten nur noch so fast aussehen wie aufeinandergestellte Container mit einem Balkon dran.
Das sogenannte modulare oder serielle Bauen, was ja gerade auch sehr stark thematisiert wird, hat damit jetzt erstmal nichts zu tun. Vielleicht gibt es Überschneidungen, das kann ich jetzt schwer beurteilen.
Ja.
Aber letztendlich müssen wir uns weiterentwickeln. Es wird jetzt keine Plattenbausiedlungen wie in der Nachkriegszeit mehr geben, sondern du kannst mit der heutigen Bautechnik und den technischen Möglichkeiten da sicherlich attraktive Quartiere deutlich kostengünstiger erstellen lassen. Und wenn Hamburg da gut vorausreitet, wird vielleicht der Rest Deutschlands nachreiten.
Oh, Sebastian, und, jetzt ruft der Merz wieder an. Wahnsinn. Du, ich glaube, der lässt mir keine Ruhe, der will dich haben als Bauminister. Aber pass auf.
Aber am Ende ist die Gleichung ganz einfach. Ja. Günstiger bauen und Projekte schneller umsetzen. Und das ist jetzt eben wieder der Sprung zu unserem Lehmann-Hüber-Wahlprogramm von der letzten Folge. Mieten entspannen sich dann automatisch, ohne dass du da irgendeinen Deckel draufsetzt oder eine Bremse trittst. Es kann einfach auch so funktionieren.
Es kann so einfach sein. Und ja, nochmal die Frage, wo sollen denn die 400 und jetzt mittlerweile 600.000 Wohnungen herkommen? Das ist ein richtig guter Vorschlag dafür. Also, wenn da draußen jemand ist, der uns zuhört und der diese Podcast-Folge mal gerne weiterleitet, an welche Partei auch immer, schaut euch doch bitte mal dieses Hamburger Modell an. Nochmal die Website.
Der Hamburg Standard.
Der genau. Hamburg Standard, www.bezahlbarbauen.hamburg ist die Website. Uns war es so wichtig, dass wir daraus mal eine Folge gemacht haben. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Mal ein bisschen mehr in eine andere Richtung. Aber wir fanden es so wichtig, dass wir es unbedingt mal erzählen wollten. Und Sebastian, danke, dass du dich da auch so reingesteigert hast. Und ja, ich sage dem März dann trotzdem ab. Du bleibst mir hoffentlich erhalten. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Ideen oder Themen habt für uns, schreibt sie uns gerne auf info@lehmannhuber.de. Und wenn ihr auch sonst mal Kommentare habt zu unseren Folgen, sehr, sehr gerne. Bis bald. Ja,
und ein etwas, was wir immer wieder vergessen. Wenn ihr jemanden kennt, der eine Immobilie in und um München oder deutschlandweit verkaufen will, ruft uns auch an. Damit verdienen wir nämlich unser Geld, falls das so ein bisschen untergegangen ist.
Ach ja, stimmt, Folgen. Sebastian. Ja, natürlich. Wir sind ja leidenschaftliche Immobilienmakler und das im Hauptbereich natürlich, ja. Genau.
Also, bald haben wir eine neue Website. Das schon mal
als Teaser. Du darfst noch nichts verraten. Nur teasern. Nur teasern, ja. Sebastian. Ja. Alles klar. Bis bald. Servus. Danke fürs Zuhören. Ciao.
Lehmann Hüber Immobilien. Entscheidend besser.